Von A bis Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A bis Holz, dem Podcast von Proholz Austria. Mein Name ist Anne Isop und ich begrüße Sie sehr herzlich. Mit dieser Folge greife ich das Thema des aktuellen Zuschnitts auf, in dem es um Kulturbauten aus Holz geht. Für alle, die den Zuschnitt noch nicht kennen: Zuschnitt ist eine Zeitschrift über das Bauen mit Holz. Sie erscheint vierteljährlich und wird wie dieser Podcast von Proholz Austria herausgegeben. Im aktuellen Zuschnitt geht es um Kulturbauten aus Holz und dort wird auch die Isarphilharmonie vorgestellt. Das ist ein temporärer Konzertsaal in München. Das Besondere an dem Konzertsaal ist zum einen, dass der Konzertsaal aus Holz gebaut wurde, zum zweiten, dass er in kürzester Zeit, in nur 1,5 Jahren und mit knappem Budget errichtet wurde. Und zum dritten, es gibt nämlich noch eine Besonderheit, das ist das Klangerlebnis. Im Folgenden spreche ich mit den beiden Architekten Stefan Schütz und Christian Hellmund vom Architekturbüro Gerkan Mark & Partner über die Isarphilharmonie. Hören wir rein. Mir gegenüber sitzen zwei Architekten vom Architekturbüro Gerkan Mark & Partner. Rechts von mir sitzt Herr Stefan Schütz. Guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Und links von mir Herr Christian Hellmund. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich möchte mit der Frage beginnen: Haben Sie das Projekt von Anfang an begleitet?
Das Projekt haben wir nicht von Anfang an begleitet, sondern sind über ein Vergabeverfahren mit einem kleinen Wettbewerbsanteil oder Entwurfsanteil ins Projekt gekommen. Es gab bereits die Vorstellung, dass genau an dieser Stelle neben der Halle E, das ist ja die denkmalgeschützte Halle der Münchner Stadtwerke, die als Foyer heute dient, als Bibliothek und vieles mehr, dass direkt daneben ein Konzertsaal gebaut werden sollte. Und da sie von einem Holzbaumagazin kommen, sollte das tatsächlich ein reiner Holzbau werden, außen wie innen. Das haben wir, können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs klären, etwas abgewandelt. Aber das ist die Geschichte, wie wir in dieses Projekt hineingekommen sind.
War das von Anfang an eine Vorgabe, dass es in Holz gebaut werden soll?
Das war in der Tat ein Bestandteil der Auslobung, dass hier ein Holzbau errichtet werden sollte. Wir haben uns dann mit der Aufgabe etwas näher befasst und festgestellt, es handelt sich um ein relativ großes Gebäude, eine Versammlungsstätte, die nicht ganz so einfach in Vollholzbauweise zu errichten gewesen wäre, und haben uns eben dann dafür entschieden, ein Stahlgerüst zu verwenden, eigentlich eine ganz industrielle Baumethode, und in dieses Gerüst hinein eben einen hölzernen Saal zu integrieren.
Wir hatten dann in der Durchsicht des uns mitgegebenen Idee einer Vollholzbauweise festgestellt, dass aus Gründen der Versammlungsstätte sehr kompliziert ist und auch Gründen des Brandschutzes. Und es war ja nicht nur eine Philharmonie zu bauen, sondern diese war ja auch noch in sehr kurzer Zeit zu errichten und auch mit einem sehr, sehr engen Kostenbudget. Und vor diesem Hintergrund haben wir eine etwas alternative Bauweise gewählt.
Das Besondere des Projekts bestand ja von Anfang an darin, dass es ein temporärer Bau sein sollte. Und zwar für eine Standzeit und Nutzungszeit von genau 5 Jahren. Das war die Vorgabe aus der Auslobung. Und deshalb haben wir eben nach diesen industriellen Baumethoden gesucht. Wir haben Verbindungen entwickelt, die eben wieder demontierbar sind. Und zwar sowohl beim Stahlbau wie auch bei der Fassade und wie auch beim Holzbau. Und dass es anders gekommen ist, dass der Konzertsaal, so wie er jetzt ist, womöglich stehen bleiben wird, das konnte damals, als wir anfingen, niemand ahnen, denn die Aufgabe war explizit eine ganz andere.
Sie haben schon gesagt, also die Herausforderung war das Temporäre, also diese Steckverbindungen. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Es gab aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Brandschutzversammlungsstätten-Schwierigkeiten, also die Richtlinien, die man einhalten muss. War das dann besonders schwierig, weil man jetzt mit Holz bauen musste?
Naja, wir hatten ja in der Alternative, die wir vorgeschlagen haben, im Prinzip eine hybride Konstruktion entwickelt, also aus einem Stahlbau und aus großen Holzelementen. Der Einsatz der Holzelemente kam gar nicht deswegen zum Tragen, weil das jetzt Aufgabe unbedingt war, sondern das war schlicht die Idee und auch die Überlegung in der Technologie, dass das gefügt wird wie im Möbel und dass sich dafür einfach Holz anbietet. Und diese Holzelemente haben ja den ganz großen Vorteil, dass sie im Prinzip die Außen- und Innenwand des Konzertsaales in einem Stück leisten, also das da nicht ein zusätzliches Cladding noch ergänzt werden muss. Und das war dann vor allen Dingen im Blick auf die gewünschte sehr kurze Montagezeit ein unglaublicher Vorteil. Und mit dieser Idee bewegen wir uns dann immer noch in einer Sonderkonstruktion. Und das hat dann gemeinsam mit dem Auftraggeber und mit unserem Brandschutzplaner viele Stunden Abstimmung mit der Münchner Feuerwehr, mit der Lokalbaudirektion dann auch erfordert. Aber gemeinsam konnte man dann also einen Weg finden, das dann auch so in die Planung zu integrieren und dann auch so zu errichten.
Du hast das gerade so beiläufig erwähnt. Das Besondere des Saals ist eben auch, dass er völlig ohne Verkleidung auskommt. Das ist was Besonderes. Normalerweise baut man eigentlich einen Konzertsaal so, dass man also erstmal einen Rohbau errichtet und dann eine entsprechend schwere Bekleidung auf der Innenseite im Zuschauerraum montiert. Und wir haben hier eben einen ganz alternativen Weg gewählt. Wir haben gesagt, das, was man sieht, der Holzbau, der bringt das Flächengewicht mit, was benötigt wird, normalerweise in der Verkleidung, dann aufhängt. Sie müssen sich vorstellen, das sind 100 Kilo pro Quadratmeter, 30 Zentimeter dicke Brettsperrholzwände, 16 Meter hoch, die tatsächlich diesen Konzertsaal als Hülle bilden, aber eben auch als Tragkonstruktion.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist innen auf den Brettsperrholzplatten Latten montiert. Stimmt das?
Das ist richtig. Wir haben das Projekt mit dem Akustikberater Yasu Toyota entwickelt. Und diese ganz simplen, einfachen Lattungen, die unregelmäßig, regelmäßig dort aufgeschraubt sind, die sorgen dafür, dass der Klang dispers auf der Oberfläche verteilt wird. Das ist im Grunde genommen keine Verkleidung in dem Sinne, sondern eine ganz simple, verschraubte Leiste, die eben genau diese Wirkung dann haben.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, war der Vorteil dann von dieser Brettsperrholzhülle, dass es eine gewisse Schwere hat.
Richtig.
Ein Konzertsaal ist ja das Ziel, dass man sehr hohe Schallenergie möglichst lange im Saal behält und das leisten genau die massiven, sehr steifen Hüllkonstruktionen aus dem Brettsperrholz.
Also im Saal gibt es keinerlei absorbierenden Flächen, sondern eben nur reflektierende Flächen. Das ist alles schallhart. Wenn man jetzt an Multifunktionshallen oder an Kinosäle oder sonst irgendwas denkt, dann hat man eben auch absorbierende Flächen. Und hier ist es genau das Gegenteil. Das macht eben einen hochklassigen Konzertsaal aus.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sessel extra dafür entwickelt wurden, weil die wahrscheinlich schon absorbieren, oder?
Sie müssen genau das leisten, was sonst die Zuschauer leisten, damit eben, wenn in dem Saal eine Probe stattfindet, der Absorptionsgrad genau der gleiche ist oder idealerweise der gleiche ist im besetzten wie im unbesetzten Saal. Sonst würde sich ja die Nachhallzeit eben immer verschieben, wenn der Saal eben halb besetzt ist, voll besetzt ist. Und deswegen ist richtig, was Sie sagen, die Sessel, die sind dann speziell für diesen Saal entwickelt worden und dann auch gemessen. Im Labor und nachdem diese ganzen Messreihen im Labor dann erfolgreich absorbiert werden konnten, dann wurde der Sessel eben dann gefertigt und dann eben auch so eingebaut.
Der Konzertsaal hat rund 1900 Sitzplätze und ist umgeben von dunkel lasierten Holzwänden. Auf die massiven Holzwände sind Leisten aus Fichtenholz montiert. Diese sind ebenfalls schwarz lasiert. Und diese Leisten sind in unregelmäßigen Abständen montiert, um eine gute Schallreflexion zu bewirken. Dabei ergeben sich aber auch Muster, die trotz aller Einfachheit sehr dekorativ wirken und dem Saal eine zusätzliche Eleganz verleihen. Akustisch wirksam sind aber auch die Brettsperrholzplatten, die durch ihr hohes Eigengewicht einen wichtigen Beitrag zur Akustik liefern. Apropos Akustik, die Architekten arbeiteten hier mit dem berühmten japanischen Akustiker Yasuhisa Toyota zusammen. Der hat auch die Akustikplanung für die Elbphilharmonie gemacht. Jetzt aber möchte ich gerne von den Architekten wissen, wie ist die Atmosphäre in dem Raum?
Ja, wir haben uns relativ früh entschieden, damals auch mit dem Orchester zusammen, mit dem Chefdirigenten, natürlich mit dem Auftraggeber, den Saal dunkel zu halten, also das Holz, was wir verwenden, dunkel zu lasieren. Die Wirkung, die wir erzielen wollen, war eigentlich, dass der Fokus dessen, was im Saal stattfindet, dass der Blick sich auf die Bühne, aufs Orchesterpodium richtet. Das ist nämlich das Einzige, was wirklich im Helmholz gehalten ist. Und so entsteht eigentlich so eine ganz fokussierte, auf das Bühnengeschehen, auf das Musikerlebnis gerichtete Konzentration in dem Saal.
waren ja alle, so hat man es in den Medien gelesen, sehr begeistert vom Klang. Kann man den auch beschreiben?
Der Klang ist bei Toyota eigentlich so zu beschreiben, dass er wirklich sehr brillant ist, aber auch nicht besonders nett zu Musikern, die nicht so gut spielen können. Das heißt, man hört wirklich alles ganz genau. Man kann das wirklich auch mal ausprobieren, wenn man Orchesterkonzert hört. Man kann sich die Violinen anschauen, man kann sich die Kontrabässe anschauen. Man hört die wirklich ganz genau und ganz brillant. Wir haben auch andere Konzertsäle gebaut, wo sich das Orchester gewünscht hat, eher einen warmen und weichen Klang im Saal zu haben. Beispielsweise in Dresden. Hier ist er wirklich auf Brillanz ausgelegt.
Ja, sehr direkt und sehr präzise, so hat man den Eindruck und kann man das auch sehr gut erleben und auch selber so empfinden, das, was wir gerade versucht haben zu beschreiben. Die Farbe, wollte ich noch ergänzen, hat auch noch einen ganz anderen Aspekt gehabt, einen ganz technischen. Ich finde den aber immer wieder wichtig, dass man sich dem vergegenwärtigt, weil in dem Saal ist ja extrem viel Technik auch in die Decke montiert. Und durch den dunklen Hintergrund ist das trotzdem so, dass das, was jetzt gerade schon beschrieben war, dass man diese sehr intime Atmosphäre mit dem Fokus auf die Bühne, dass die Technik sehr in den Hintergrund rückt, weil eben die dunkle Farbe und die davor dunklen Traversen im Prinzip kaum sichtbar sind und das eben, wie gesagt, sich sehr gut integriert in die Oberfläche und nicht auffällt und man damit eben für den Auftraggeber aber die Möglichkeit geschaffen hat, die Technik auch in der Decke zu belassen und das nicht immer wieder rückzubauen und damit auch die Multifunktionalität ein Stück weit unterstützt ist.
Vielleicht nochmal besonders zu erwähnen, dass sich der Saal, auch wenn er ganz anders ist als die Industriehalle, die sogenannte Halle E, die wir vorhin beschrieben haben, dass er sich schon auf dieses Areal mit seiner Industriegeschichte bezieht. Ungewöhnlich beispielsweise für einen Konzertsaal sind diese Stahlgeländer und die Stahlseilausfachung, diese Netze, die dort verwendet wurden. Ganz besonders ist eben auch, dass man durch diese offenen Geländer und durch diese offenen Brüstung einen viel besseren Kontakt, visuellen Kontakt und dann eben auch hörbar besseren Kontakt zum Orchester entwickelt. Normalerweise schauen Sie im Konzertsaal immer über die Brüstung drüber, dann haben Sie noch ein oder zwei Handläufe. Das ist hier völlig anders gelöst und das macht diesen industriellen Charme des Saals aus.
Ich habe gelesen, Herr Toyota sprach auch von einer Psychoakustik. War das ein Thema bei den Besprechungen?
Ja, ich glaube, er meint damit, wir haben uns häufig darüber unterhalten, er meint damit, dass das Wohlfühlen und das Erlebnis eigentlich schon beim Betreten des Saales anfängt. Was vermittelt er für einen Eindruck? Was hat er für eine Anmutung? Das spielt alles eine große Rolle, wenn man sich dann eben aufs Musikerleben freut. Und das ist diese Psychoakustik, die er meint.
Wie war die Zusammenarbeit mit Herrn Toyota? Also Sie hatten Entwurf dieser Holzhülle und welche Hinweise, Vorgaben kamen dann von ihm?
Er hat eigentlich wenig am Anfang gesagt, aber ganz wichtige Dinge. Er hat gesagt, wir sollten möglichst steil ansteigendes Parkett machen. Das ist tatsächlich viel steiler, als das in anderen Konzertsälen der Fall ist. Simpel und einfach. Wer gut sieht, der hört auch gut. So hat er sich das überlegt. Dann hat er sich überlegt, dass es in jedem Fall ein mechanisch verfahrbares Orchesterpodium geben soll. Das war das Zweite. Und dann hat er eben diese extrem hohen Flächengewichte, die ich gerade schon erwähnt habe, für die Decken und für die Wände ungewöhnlich hoch uns als Vorgabe gemacht. Das waren, glaube ich, schon die wichtigsten Punkte, die er am Anfang uns mit auf den Weg gegeben hat. Und dann muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass es verschiedene Typen von Konzertsälen gibt. Hier haben wir es mit einer sogenannten Schuhbox, einer Schuhschachtel zu tun. Das ist eben kein Saal, wie wir ihn beispielsweise in Berlin in der Philharmonie haben oder in Dresden im Kulturpalast, nämlich der Weinbergsaal. Und das ist deshalb hier so entstanden, weil eben der Saal mehr können muss als nur Orchesterkonzerte. Das ist ein flexibler Saal, in dem auch Konferenzen stattfinden, auf der Bühne getanzt wird oder sonst irgendwas. Von daher eben diese Wahl dieser Konzertsaal-Typologie Schuhbox.
Und bei der Durcharbeitung oder bei der detaillierten Planung, da haben wir dann sehr dezidiert Reihenabstände, die Erschließungswege, den Stuhl und eben auch die schon besprochene reflektierende Oberfläche, also die streuende Oberfläche auf den Wandelementen dann abgestimmt. Das waren dann sehr intensive Diskussionen im Detail.
Also ich nehme an, dann diese Lattung war dann auch ein Hinweis von ihm.
Wurde sehr, sehr detailliert abgestimmt, da wurden Muster gebaut, da wurden die Größen abgestimmt und auch die Unregelmäßigkeiten, weil im Grunde es jetzt zwar in Summe erstmal gleichmäßig ausschaut, aber es ist doch ja so, dass es von einem hohen Grad an Zufälligkeit oder Varianz geprägtes Systematik ist, wie diese Leisten aufgebracht sind. Und das sind alles Themen gewesen, die dann im Zuge der weiteren Planung dann mit Toyota und seinen Kollegen dann sehr, sehr detailliert besprochen wurden.
Aber es ist auch erstaunlich, verschiedene Dinge, die wir normalerweise so beim Konzertsaalbau kennen, in der Zusammenarbeit mit anderen Akustikern, spielten hier keine Rolle. Allen voran die berühmte Nachhallzeit. In allen Konzertsälen, die wir bisher realisieren konnten, war das immer die entscheidende Frage. Welche Nachhallzeit hat der Saal? Toyota hat gesagt, das interessiert mich nicht, und offen gestanden weiß ich es bis heute nicht, was der für eine Nachhallzeit hat. Er klingt halt einfach gut.
Von außen betrachtet ist der Konzertsaal eine graue, mit Aluminium-Sandwich-Paneelen begleitete Kiste. Die Tragkonstruktion des Konzertsaals ist ein Stahlgerüst. Der Saal selber ist eine reine Holzkonstruktion, die nur punktuell an dem Stahlgerüst befestigt ist. Die Konstruktion besteht aus 30 cm starken Brettsperrholzwänden. Diese stehen nicht parallel zueinander, sondern leicht schräg und überlappen zueinander. Und an der überlappenden Stelle sind diese Platten dann miteinander verschraubt. Ich frage Stefan Schütz und Christian Hellmund nun, inwiefern ist die Konstruktion demontabel?
Ja, im Grunde sind die großen Tafeln, also diese Holztafeln, die wurden mit einem Kran eingehoben und die besitzen im Wesentlichen eine Fuge, die sind ja so ganz leicht geschuppt, gefügt. Genau in dieser Fuge ist auch jeweils noch ein Stahlelement, wo die Teile dann eher so mechanisch verschraubt sind und also reversibel gefügt, das war ja Aufgabe. Und ja, im Grunde ist das schon fast alles. Also das Detail ist im Grunde sehr einfach und wir waren da durchaus inspiriert so von einem einfachen Möbelbau, so wie man ein Möbel eben kauft und das zusammenbaut, so möchte man das auch wieder auseinanderbauen. Und im Grunde liegt da so eine nur sehr großmaßstäblich so eine Verbindung zugrunde.
Und dieses Zusammenschieben, das ging dann also noch weiter, beispielsweise bei der Konstruktion der Galerien und Balkons. Auch die sind aufgeschoben auf diese Brettsperrholzkonstruktion.
Und die Decke hängt am Tragwerk, also die ist nicht aufgelegt, sondern die hängt im Prinzip. Das ist eine sehr aufwendige Hängekonstruktion aufgrund der sehr hohen Masse der Decke, aber die hängt am Dachtragwerk, was wiederum ein ungefähr, ja, 3 Meter hoher, weiß nicht mehr ganz genau das Maß, aber 3 Meter hoher Stahlträger ist, an dem dann die Decken abgehangen sind und die Technik.
Und stimmt es, dass diese Brettsperrholzplatten nur punktuell dann an dem Tragwerk befestigt sind?
Das ist richtig. Damit es wirklich ein Haus im Haus ist, das sich völlig unabhängig von den umlaufenden Galerien, völlig unabhängig von der Fassade, von der äußeren Tragkonstruktion verhalten kann.
Die stehen im Prinzip auf einer Fundamentierung auf und werden oben nur gegen Verkippen gehalten. Also das ist in der Tat so, dass die entkoppelt sind von der gesamten Konstruktion, ne, bis zu der Fläche, wo sie aufstehen.
Und welche Lösungen haben Sie dann gefunden, um die Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen?
Denke ich, eine ganz kluge Lösung, die da gefunden wurde. Und zwar ist der Raum selber so formuliert, dass der Konzertsaal und die Galerien, die den Konzertsaal von außen erschließen, also im Grunde diese Wandelgänge, wenn man das so nennen kann, als ein Raum, brandschutztechnisch als ein Raum betrachtet werden und die eigentliche Hülle erst dann die brandschutzabschließende Schicht ist. Und über diese Systematik, über dieses Gedankenkonstrukt gelang es, das wie gesagt als ein Großraum zu betrachten, den Veranstaltungssaal, in dem eine gewisse Brandlast ist, aber der dann eben direkt entfluchtet wird über die nördlichen und südlichen Fluchttreppenräume. Und über dieses Konstrukt konnte eben mit der Bauaufsicht abgestimmt werden, dass das erstmal so zulässig ist, obwohl wir damit ja keine wirklich geregelte Konstruktion haben. Die Platten selbst, das ist, denke ich, ja üblich, wurden über Abrandraten nochmal nachgewiesen, die Tragfähigkeit der Platten selbst. Aber im Grunde wird das Ganze betrachtet wie ein riesiges Raummöbel. Es ist kein Gebäude, sondern das Gebäude wird aus brandschutztechnischer Sicht an der äußeren Hülle definiert.
Mit Hülle meinen Sie ja die äußere Fassade.
Die äußere Fassade ist im Prinzip aus brandschutztechnischer Sicht der Raumabschluss und in dem Raum selbst, was also der Konzertsaal ist, akustisch und wenn man das Gebäude betritt, erlebt man das natürlich als einen eigenen Raum, aber aus der brandschutztechnischen Betrachtung ist dieser Raum, geht ja eben bis an die Außenfassade und der Konzertsaal ist wie ein riesiges, begehbares Möbel gedacht. Man kann es auch vielleicht beschreiben wie ein Messestand in einer Messehalle, das ist vielleicht ein besserer Vergleich, um das nochmal deutlich zu machen, weil da wird ja auch die Halle selbst als brandschutztechnisch bewertet und nicht der Stand selbst, wenn man da hineingeht, dann die Halle selbst muss das dann alles leisten. Und über diesen Weg gelang es dann, das Ganze auch aus Holz so vorzusehen und auch relativ schnell und unkompliziert zuzulassen.
Es gab von Anfang an eben das Konzept, so wenig Beton wie möglich zu verwenden. Nun sind wir Versammlungsstätte. Natürlich gibt's Beton schon allein in der Bodenplatte und in der Abschottung der unter dem Konzertsaal liegenden Stimmzimmer, Umkleiden, all diese Dinge. Plus die Fluchttreppenhäuser, die sind tatsächlich mit Betonfertigteilen oder auch zum Teil Ortbeton gebaut worden. Aber das ist dann auch schon alles. Alles andere ist Stahl und vor allen Dingen ganz viel Holz.
Sie haben gesagt, es ist rückbaubar, alles. Also von der Fassade bis halt hin zu der Konstruktion und dem Saalinterieur.
Ja, bis eben auf das, was ich gerade beschrieben habe, die Betonteile, die Bodenplatte und diese Dinge, die sind tatsächlich nicht rückbaubar. Aber das ist ein wirklich ganz, ganz kleiner Teil. Alles andere ist demontabel, nicht nur geplant, sondern tatsächlich auch realisiert. Man könnte also die Halle abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen. Ein paar Telefonate habe ich zu diesem Thema geführt mit Kommunen in Deutschland, die sich dafür interessierten. Aber es war eigentlich schon am Eröffnungsabend, als der Oberbürgermeister seine Rede beendete, sagte er, dass das, was die Leute mögen, dass sie das nicht wieder hergeben und auch nicht abreißen. Und deshalb steht die Halle jetzt hier und wird wahrscheinlich auch noch lange da stehen.
Das stimmt. Die Isarphilharmonie wurde 2021 eröffnet und sollte für 5 Jahre als Ausweichquartier dienen. In der Zwischenzeit hat sich die Sanierung vom Gasteig verschoben und wird wahrscheinlich erst 2033 oder 2035 abgeschlossen sein. Die Isarphilharmonie wird also statt 5 Jahre fast 15 Jahre stehen bleiben. Ob die Münchner sich dann noch von ihr trennen wollen, ist wirklich fraglich. Nicht nur der Münchner Oberbürgermeister hat dies ja schon bei der Eröffnung in Frage gestellt. Auch die Süddeutsche Zeitung schrieb, bravissimo, nur 1,5 Jahre Bauzeit, gerade mal 40 Millionen Euro Kosten. Ergebnis fantastisch. Die neue Isarphilharmonie in München ist viel mehr als ein Provisorium. Es scheinen alle von der Isarphilharmonie begeistert zu sein. Man liest, es ist alles richtig gelaufen. Hat Sie das auch überrascht?
Uns hat das auch überrascht, also dass das alles so gut ineinander verzahnt war, die Planung, die Kommunikation mit dem Auftraggeber, die Kommunikation mit der Baufirma, das muss man auch sagen, das war eine sehr gute Baufirma, die Firma Nüssli, dass das alles so geklappt hat, das hat uns dann am Ende auch überrascht und gefreut.
Und Sie sind im Zeit- und Budgetrahmen geblieben, das ist auch noch erwähnenswert.
Es ist also ein im Vergleich zu vielen anderen Konzerthallen wirklich ein unglaublich preisgünstiges Projekt geworden.
War das der erste Konzertsaal, den Sie aus Holz gebaut haben?
Der erste aus Holz, ja. Ansonsten haben wir eigentlich immer ganz traditionell und klassisch gebaut. Und ich glaube, der Umstand einfach, dass hier etwas Demontables, Temporäres entstehen sollte, der hat uns zum Holz gebracht.
Und die kurze Montagezeit, ne? Dass man sagt, ja, das muss eigentlich so ready-made an auf der Baustelle kommen und dann gefügt werden und im Grunde von dem Moment auch fertig sein. Und das ist der Baustoff Holz dann natürlich perfekt geeignet dafür.
Es ist ja so, dass der Saal ja auch dieses, das vorhin sagte, diese industrielle Anmutung vermittelt und vermitteln soll. Und ich denke schon, dass das so als Kulturbau vielleicht auch deshalb wegweisend ist, weil es nicht nur anders aussieht, sondern auch andere Besuchergruppen anzieht, also ein jüngeres Publikum als das, was man vielleicht in schön ausgeschmückten Konzertsälen anderorts so erwartet. Es ist also wirklich so ein ganz gemischtes Publikum, auch durch diese unterschiedlichen Formate, auch aber eben durch die sanierte Halle E, in der so viele Kultur- und Bildungsformate zusammenkommen. Es ist wirklich ein dritter Ort, wenn man so will, der hier entstanden ist.
Ich muss sagen, man muss die Halle ja wahrscheinlich wirklich auch mit der Eingangshalle hier sehen, mit der Halle E, weil man das Erleben gehört ja zusammen, der beiden Hallen, die beide sehr eindrucksvoll sind und so zusammengehören. Und nehmen Sie das mit für weitere Konzertsäle, das Bauen mit Holz? Was ist Ihr Resümee daraus für neue Planungsaufgaben?
Also wir würden das, denke ich, immer wieder so machen, wenn wir an Neubauten denken. Im Moment befassen wir uns ganz viel mit Bestandssanierung und da greifen einfach andere Mechanismen und andere Baumethoden. Da geht es ja tatsächlich meistens um Denkmalschutz und um das Wiederherstellen dessen und Optimieren letztendlich auch dessen, was schon da ist.
Aber trotz dieser vielleicht anderen Aufgaben, jetzt wie du schon sagst, beim Neubau oder eben bei Aufgaben, wo man ergänzt vielleicht auch im Bestand, ist das was, wo wir, denke ich, sehr gern und auch mit der Erfahrung, die wir hier gemacht haben, wirklich sagen können, erstens, es funktioniert, ja, man kann das machen und man kann das durchaus auch in einem anderen Kontext wieder einbringen, dass die Erfahrung, das Know-how, was man hier gemeinsam mit dem Team entwickelt hat, und da greifen wir durchaus immer mal zurück, zumindest gedanklich jetzt in Wettbewerben, das liegt jetzt nicht die nächste Bauaufgabe genau gleich vor der Tür, aber vielleicht kommt das noch, und dann, glaube ich, ist es ein gutes Beispiel und eine gute Referenz, auf die wir dann auch sicher zurückgreifen würden.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Zuschnitt finden Sie weitere inspirierende Beispiele, die zeigen, welche Qualitäten der Werkstoff Holz für das kulturelle und musikalische Erleben liefern kann. Wer die Zeitschrift Zuschnitt noch nicht abonniert hat, kann dies gleich über den Link in den Shownotes tun. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.